Helikopterkumpels. Der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Copterkumpels, eurem Lieblings-Drohnen-Podcast. Mir zugeschaltet ist wie immer aus Witten der liebe Marvin. Hey Marvin.
Hallo Frank.
Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder einen Gast dabei haben. Heute ist nämlich der Jan Hageleit mit dabei. Hey Jan.
Hallo Frank, hallo Marvin. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja Jan, du kannst ja vielleicht unseren Hörern erstmal erzählen, wo kommst du her? Was verbindet dich mit dem Thema Drohne? Warum haben wir dich heute überhaupt eingeladen?
Ich komme aus dem schönen Hamm. Hier gibt es viele Felder, wo man wunderbar fliegen könnte. Ich habe mich über die letzten Jahre immer mal wieder in der Theorie schlau gemacht über das Thema Drohnen. Bin direkt eingestiegen mit FPV und habe mir dann irgendwann ein kleines Set gekauft mit Brille, Funke und einem Copter. Und ja, bin dann direkt gestartet, habe mich aufgemacht ans Feld und bin quasi einfach drauf losgeflogen.
Warum sind es FPV-Drohnen geworden und nicht diese viel leichter zu fliegenden Foto- und Videodrohnen, die man so kaufen kann?
Mich hat vor allem gereizt, dass man immer in Bewegung ist. Und ich habe viele Videos von Freestyle-Piloten gesehen. Und das fand ich natürlich total cool, wie die mit ihren Flips und Rolls und Matty-Flips und was weiß ich, was es alles gibt. Die haben natürlich alle eigenen Namen, die Tricks, wie beim Skateboardfahren auch. Hat mich total fasziniert. Und das ist einfach super cool anzusehen. In meinen ersten Versuchen, das nachzumachen, wurde mir dabei leider direkt schlecht. Also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich reingefunden habe und mich da einigermaßen wohlgefühlt habe.
Und hast du dann Simulator nochmal geflogen oder bist du direkt irgendwie eingestiegen und hast sofort auf freiem Feld geübt?
Ich habe, glaube ich, 4 Stunden im Simulator verbracht. Ich habe ganz, die FPV-Piloten sagen, das ist Frevel, aber ich habe mit einem Xbox-Controller angefangen. Erstmal um zu schauen, ob ich überhaupt das verstehe, dass also die Funkfernsteuerung, dass halt mit Gas und Yaw auf der linken Seite und dann halt Pitch und Roll auf der rechten Seite, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es ist, so eine Drohne auf einer Höhe zu halten. Denn das alles hast du ja bei FPV-Drohnen nicht. Da fehlt also diese komplette Flugassistenz, sodass du permanent nachjustieren musst. Und bist immer in Bewegung.
Furchtbar.
Aber das macht es halt sehr spannend. Und man kann also eigentlich fast gar nicht auf der Stelle fliegen. Also das ist nicht so die Intention. Sondern man ist halt immer in Bewegung und versucht immer irgendwo eine Linie zu finden.
Ja, ist halt auch überhaupt nicht mit dem Fliegen von DJI-Drohnen oder so vergleichbar, ne? Weil es eben ja auch ein Sport ist und man irgendwie ganz, ganz waghalsige Manöver fliegt. Ich kenne diese Videos, wo man irgendwie durch irgendwelche alten Industriehallen fliegt oder irgendwelche Schornsteine hoch und runter. Ich finde das immer so krass, was das für Moves sind, die ihr da mit den Drohnen macht. Und mir wird schon schlecht beim Zugucken. Und das, was mich immer abgeschreckt hat, ich weiß nicht, Marvin, wie es dir geht, ist, dass man unwahrscheinlich lange üben muss.
Ja, da hätte ich auch absolut keine Lust drauf. Also ich habe auch das Problem, wenn ich lange zocke, ich habe eine Playstation und wenn ich da länger in FPV-Modus sowas zocke, dann wird mir auch schnell schwindelig und ich glaube, mit einer Drohne würde ich absolut abkotzen.
Das war bei dir anders, Jan. Du hattest da nach anfänglichen Übungen keine Probleme mehr mit?
Genau. Das Einzige, was ich noch habe, ist, ich kann dabei nur sehr schwer stehen. Also man erwischt sich immer selber dabei, das machen extrem viele Piloten, dass sie den Kopf danach drehen und sie bewegen sich halt im Prinzip mit der Drohne. Also man kann erahnen, welche Eingaben gerade an der Funke passieren, anhand der Richtung, in die der Pilot halt blickt. Und das Allerschlimmste ist aber, wenn Leute so nach unten gucken. Das macht man nämlich auch mal, dass man tatsächlich in so eine Art stehende Fötusstellung sich begibt. Und dann gehen natürlich die Antennen der Brille, schauen natürlich dann nach unten. Und ja, man neigt dann dazu, schneller das Signal zu verlieren. Das ist dann immer sehr unpraktisch. Deswegen muss man sich sehr doll am Riemen reißen, dass man immer den Kopf relativ gerade hält, damit man halt das Signal behält.
Fliegst du meistens alleine oder hast du irgendwie Kumpels, mit denen du irgendwie dann unterwegs bist und ihr guckt euch dann irgendein Lost Place an und dann geht's los?
Es ist so, dass ich meistens alleine unterwegs bin, da es ja, die FPV-Piloten sind hier in NRW doch relativ weit gestreut. Es ist sehr schwierig, mal wirklich jemanden in der Nähe zu finden, den man mal nachmittags oder so spontan anhauen kann. Jo, hast du Lust zu fliegen? Und dann trifft man sich wirklich, sondern man muss sich tatsächlich ziemlich weit im Voraus verabreden, einen Spot suchen, wo man fliegen kann und darf. Ja, es muss in allererster Linie mal erlaubt sein. Eignen sich am besten irgendwelche Felder zum Beispiel oder Lost Places. Aber die wollen natürlich im Vorhinein kuratiert werden. Und ja, manchmal ist da auch eben viel los. Also dann sind da irgendwelche Abenteurer, die diese Lost Places erkunden. Oder das Wetter spielt nicht mit. Also es sind ziemlich viele Faktoren, die einfach passen müssen, damit man da zusammenkommen kann. Und deshalb nehme ich meistens meine Freundin mit als Spotter. Denn das ist eigentlich immer so eine ganz gute Grundvoraussetzung, dass man einen Spotter dabei hat, dass, falls sich beispielsweise Passanten mit Hunden nähern, die nicht angeleint sind, werde ich halt immer gewarnt. Und ja, kann dann in die Nähe fliegen oder mich dem Boden nähern, dass, falls mich zum Beispiel ein Hund anspringt, dass ich halt schnell disarmen kann und ja, der Kopter halt beispielsweise nicht 2 Kilometer vor mir aus 50 Metern irgendwo auf eine Straße kracht, sondern irgendwie nur 2 Meter ins weiche Feld. Und das spart viel Frust, glaube ich, und Geld für eine Reparatur.
Kommt deine Freundin freiwillig mit?
Die kommt meistens freiwillig.
Oder musst du sie bestechen mit irgendwas?
Ich muss nicht bestechen, nein. Ich glaube, sie freut sich eigentlich darüber, dass ich dann mal rausgehe.
Okay. Hast du irgendwelche Lieblingsspots, die du verraten kannst? Oder es gibt wahrscheinlich so den einen oder anderen, wo du sagst, den würde ich gar nicht verraten, weil dann tauchen da zu viele auf. Aber gibt es irgendwie so 1, 2 Spots hier in NRW, die du empfehlen kannst?
Es gibt hier in der Umgebung von Hamm gibt's die Fachhochschule. Die Security dort toleriert es, wenn man da ist. Natürlich gerne vereinzelt und nicht mit 10 Leuten. Und ansonsten gibt's in Herne 1, 2 Fabrikhallen. Das ist aber auch wieder so eine Sache. Man muss natürlich vorher fragen. Ich habe beispielsweise damals den Besitzer eines alten Industriegeländes gefragt, ob ich dort fliegen darf, weil ich den zufällig kannte. Konnte dann in Herne, relativ zentrumsnah, auf einem alten Industriegebiet oder einem Industriegebäude fliegen. Das war eingezäunt. Ich war dabei ziemlich aufgeregt, weil wäre ich abgestürzt betreten müssen. Und da wäre ich wieder nicht sicher gewesen, ist das okay oder ist das nicht okay. Aber wenn man dann eben einen kleinen Unfall baut, dann muss man sich halt auf die Füße machen und startet dann also so mehr oder weniger unfreiwillig in sein eigenes kleines Abenteuer und muss dann also selber ran.
Sag mal, wie hast du denn den Dreh hingekriegt zur Mavic 3? Du fliegst eine Mavic 3 oder Mavic 3 Pro hast du dir, glaube ich, geholt, ne? Das ist ja ein völlig anderer Drohnentyp. Wie bist denn du da jetzt zugekommen?
Ich glaube auch durch YouTube. Also man hört es, glaube ich, raus. Ich gucke ziemlich viel YouTube und lass mich da gerne von inspirieren. Aber mir hat immer irgendwie eine dritte Person gefehlt für Fotos tatsächlich. Und ich hab dann so die ersten Videos gesehen von der Mini 3 und ja, mich hat überzeugt, dass die so schön klein, leise und leicht ist. Und hat auch meine Freundin überzeugt, denn so hatten wir immer jemanden dabei, der schöne Fotos im Urlaub von uns macht. Tja, dann waren wir im Urlaub und dann war leider das Wetter so schlecht, dass wir nicht fliegen konnten. Da musste der gute alte Selfie-Stick ran. Aber ja, wir haben damit schon einige Familienfotos geschossen. Also dann kann man sich schön im Garten aufstellen, wenn es groß genug ist. Gott sei Dank braucht man nicht viel Platz. Man kann sich mit der ganzen Family im Garten aufstellen und hat halt dann quasi wie ein Stativ. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendeine krasse Kamera oder so zur Hand hat oder ein Stativ, was hoch genug ist, für ein Handy ein Stativ zu spannen auf, weiß ich nicht, 1,80 oder so, ist auch ein Aufwand. Und ja, da macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn man das Foto dann eben mit einer Drohne macht und vielleicht auch sogar aus verschiedenen Winkeln.
Was war denn für dich das für ein Gefühl, als du das erste Mal so eine klassische Fotodrohne geflogen bist? Da hattest du ja erstmal wenig zu tun, ne? Und war es dann vermutlich, ist ein ganz anderes Gefühl, weil man ja weniger mit der Steuerung der Drohne beschäftigt ist als mit der Motivsuche.
Genau, ich habe mir als erstes mal gedacht, oh, das war ja leicht. Also tatsächlich Fernbedienung geladen, Batterie geladen, Propeller dran geschraubt. Nee, die waren sogar drauf. ja, Kameraschutz abgenommen und los ging's. Durch die vielen YouTube-Videos, die ich mir angeschaut habe, konnte ich sofort die ersten Einstellungen vornehmen. Das heißt, ab ins D-Cine-like und ja, eigentlich mal so drauf losgeflogen, Active Track direkt ausprobiert. Also die ganzen Gesten hat man irgendwo schon mal gesehen, die nötig sind. Und ja, dann haben wir uns aufgemacht auf einen kleinen Spaziergang und haben dann die wichtigsten Features und Shots mal so ausprobiert. Und ja, es hat direkt funktioniert. Es hat viel Spaß gemacht, dass auch mal was ja von Anfang an klappt, ohne ja, dass ein Propeller nicht dreht oder sich der Kopf da irgendwie überschlägt auf einmal, ohne dass man irgendwas tut. Ja, das war
schön.
Kommt
selten vor bei einer Mini 3 Pro, glaube ich. Hast du denn, also du machst auch Color Grading, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, wenn du im Cine-like-Mode filmst, dann guckst du, dass du die Farben anschließend reinkriegst.
Genau, auch weil ich es bei den Fortgeschrittenen gesehen habe und weil ich es tatsächlich cool finde, irgendwie von einer Rohaufnahme bis zu so einem fertigen Video ein bisschen was zu tun zu haben. Ich finde es cool, wenn man eine Aufnahme hat und die sofort verwenden kann. Aber ich finde es auch cool, wenn die so einen eigenen Touch hat. Und dass man eben durch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen blau, ein bisschen gelb, ein bisschen rot in so einer Aufnahme eine bestimmte Stimmung vermitteln kann. Und das macht einfach Spaß. Und sich halt das Rohvideo und dann das Endresultat anzuschauen, das ist schon ein Riesenunterschied und man hat halt richtig das Gefühl, man hat was getan.
Ja, mit welchem Schnittprogramm hast du das?
Ich habe angefangen mit, jetzt muss ich mal eben überlegen, mit Luma Fusion, glaube ich. Ich kannte DaVinci Resolve von Arbeitskollegen, die haben damit gearbeitet. Das gibt es neuerdings auch fürs iPad. Also ich habe ein iPad Pro mit dem M1 und ja, dann habe ich mal so ein bisschen rumprobiert und bin dann natürlich schnell an die Grenzen der freien Version gestoßen und habe dann mich umgeschaut nach einer Alternative und dann habe ich halt gesehen, dass viele Leute, die ein iPad haben, mit LumaFusion arbeiten und ja, da kommt man sehr schnell rein. Es gibt nicht so super viel zu entdecken. Man hat alle Funktionen, die man braucht. Man kann sich LUTs laden und importieren und ja, es hat ein gutes Paket ja, an Werkzeugen, die man so braucht, um eben ein cooles Video zu produzieren.
Ja, cool. Marvin, ich mache das gar nicht, ne? Also Marvin, ich weiß nicht, du bist bei Color Grading, glaube ich, genauso dabei wie ich, nämlich gar nicht.
Ja, ich habe es ein paar Mal versucht, aber ein Tick zu viel Sättigung und dann hast du da direkt so einen Pixelbrei, so einen bunten Flatschen. Ich bin da meistens sehr einfach und nutze die Auto-Einstellung und mache da vielleicht nochmal ein bisschen was mit Helligkeit, aber nee, ich bin da nicht so tief mit drin, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, Jan ist aber auch so, man muss ja schon auch detailverliebt sein und auch Bock drauf haben, sich da so reinzufuchsen. Bei mir geht es da ähnlich wie Marvin. Ich bin da auf schnelle Ergebnisse aus, also ich brauche schnell Erfolgserlebnisse und dann muss das auch irgendwie direkt schick aussehen und
die man auch schnell posten
kann. Ich mache mir
auch
nicht die, Ja, genau, aber es gibt ja auch viele, die wirklich tolle YouTube-Videos dann zusammenschneiden und echt schöne Filme produzieren. Mhm. Da hätte ich gar keine Lust drauf, ne? Also ich mache das, wenn ich einen Urlaubsfilm schon mal anfertige, dann muss der aber nach einer Woche auch komplett fertig sein. Ansonsten weiß ich, ich werde ihn nicht finalisieren. Und dann gibt es ja diejenigen wie dich, die sich dann in LumaFusion einarbeiten, sich mit Color Grading beschäftigen und dann richtig Bock drauf haben und die Ergebnisse natürlich dann entsprechend gut auch sind. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Aber auch da, das ist genau wie mit dem FPV-Fliegen. Du musst halt üben, üben, üben. Und ich bin dann eher der Fan der Automatik-Modi, die ja viele DJI-Drohnen haben. Und das ist auch schon fast ein ganz guter Übergang zu unserem heutigen eigentlichen Thema. Nämlich die Mini 4 Pro, die heute vorgestellt wurde. Und da würden wir natürlich gerne mal so ein paar Highlights uns anschauen und mal gucken, was die Drohne denn so kann. Ich weiß nicht, Marvin, Jan, habt ihr euch das Vorstellungsvideo von DJI angeguckt und was waren so eure Erkenntnisse nach dem ersten Gucken?
Ja, ich habe es mir angeguckt und ich muss mal wieder sagen, wer auf Twitter oder neuerdings X unterwegs ist, hat so ziemlich alles schon gesehen. Also da wurde im Vorfeld natürlich wieder sehr viel geleakt und naja, alles das, was geleakt wurde, wurde dort vorgestellt. Deswegen habe ich es auch nicht live geguckt. Also nachdem wir die ersten Reviews gesehen haben auf YouTube, die natürlich zeitgleich online gekommen sind, war ich ein bisschen enttäuscht. Also zum einen ist ja Wegpunkte, ist ja jetzt neu mit drin bei der Mini 4 Pro. Allerdings gehen während der Wegpunkte nicht gleichzeitig die Hinderniserkennung. Das fand ich schon wieder ein bisschen enttäuschend. Man sieht schon wieder, auch DJI versucht da wieder so eine Grenze zu setzen zwischen der Mini und der R-Serie.
Kann auch Rechenleistung sein, ne? Das weiß man nicht so genau. Mhm.
Keine aktive Kühlung.
Ja. Ja. Wie war es bei dir, Jan? Hast du das Video auch geguckt?
Nein, ich schließe mich dem Marvin da an. Also ich bin auch auf Twitter unterwegs und ja, habe mich halt vorher schon schlau gemacht, was wird kommen. Dadurch, dass der Release heute war, hat man heute natürlich die meisten Leaks bekommen. Es war alles schon in einem bekömmlichen Paket zusammengefasst. Also habe ich mich schnell durch die ja eingängigen Foren gewühlt und hatte dann eigentlich alles zusammen, ja, was man so braucht, um einen ersten Eindruck zu bekommen, beziehungsweise einen technischen Überblick zu haben.
Ja, dann lass uns doch mal durchgehen. Also wir fangen einfach vielleicht mal an. Vielleicht fangen wir damit an, dass ich sie bestellt habe. Das ist ja die Nachricht überhaupt. Ich habe ja immer gesagt, wenn die Mini 4 Pro rauskommt, dann werde ich die bestellen, sofort, blind. Und genau das habe ich heute gemacht. Die kam raus und sie war dann 10:50 oder sowas. Und dann habe ich gesagt, die bestelle ich jetzt. Und ich habe sie dann im Fly More Combo mit der RC2 dann auch bestellt. Die soll am 9. Oktober ausgeliefert werden. Bin total gespannt. Und danach habe ich mich dann mit den Fakten mal beschäftigt. So wie ich das ganz gerne mache. Und ja, wir können ja mal vielleicht durchgehen. Also erstmal, das, was sie ja bekommen hat, ist eine verbesserte Hinderniserkennung. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Die R3 hat ja diese 360-Grad, dieses 360-Grad-System, wo du wirklich rund um die Drohne so eine Art virtuellen Käfig hast und sie eigentlich nirgendwo mehr gegenfliegen kann. Das ist ja schon echt eine Verbesserung, das finde ich cool und damit habe ich aber auch gerechnet. Es wäre komisch gewesen, wenn nicht, weil die die Mini 3 Pro hat ja, was fehlt ihr, Jan? Oben und unten fehlt ihr, glaube ich, als Sensoren, richtig?
Oben und seitlich fehlen ihr.
Ah,
und
seitlich fehlt das, auch, genau.
Genau, das merkt man tatsächlich auch. Also man ist ziemlich, ich sage jetzt ziemlich, das ist ja mal auf hohem Niveau, aber es ist wirklich limitierend, weil das Active Track, das funktioniert seitlich, aber man bekommt natürlich sofort die Warnung, ja, ich kann neben dir herfliegen und dich von der Seite filmen, aber ich habe keine Hinderniserkennung. Das heißt, wenn da ein Bäumchen oder ein Ast oder so ist, dann ja, fliege ich rein und gehe im schlimmsten Fall kaputt. Und ja, das war für mich dann der ja, ausschlaggebende Grund, dass ich DJI Care mit gebucht habe.
Ja, guck mal, da habe ich jetzt drauf verzichtet tatsächlich. Das Spannende ist ja, dass mit diesem 360-Grad-Rundumblick auch jetzt Active Track 360 Einzug hält. Und das finde ich wirklich ganz cool. Konnte ja bisher sagen, flieg so ein bisschen seitlich und verfolge das Ziel beim Active Track seitlich oder flieg hinterher. Und jetzt hat man wirklich auf der Fernsteuerung kann man so einen Kreis ziehen und kann sagen, beweg doch jetzt mal die Drohne so langsam irgendwie seitlich nach vorne. Und das macht sie dann auch. Das heißt, man kann quasi aktiv eingreifen in diese Art, wie die Drohne um einen herumfliegt. Und das finde ich schon, ist eine ganz coole Funktion. Wobei das ja keine Hardware ist, sondern eine Softwarelösung, die natürlich, klar, diese 360-Grad-Sensoren benötigt. Aber es ist jetzt nicht so ein, es ist schön, aber es ist jetzt irgendwie nicht der Kaufgrund für die Drohne, würde ich sagen. Enttäuscht bin ich ein bisschen von der Kamera. Es ist ja die gleiche Kamera verbaut wie auch in der Mini 3 Pro. Da gibt es also keine Verbesserung. Ich habe ja immer so ein bisschen auf einen etwas größeren Sensor gehofft, aber spätestens nachdem die R3 vorgestellt wurde und da auch ein kleinerer Sensor als in der R2S verbaut ist, war eigentlich fast klar, dass die Mini 4 Pro jetzt keinen größeren bekommt. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich ein Nachteil in der Praxis ist oder ob das nur so eine Kopfsache ist, weil ich das Gefühl habe, mir ist etwas, was ich schon mal hatte, weggenommen worden. Weil es gab ja schon mal diese größeren Sensoren und jetzt werden sie wieder kleiner. Ist das, geht das nur mir so oder seht ihr das ähnlich?
Naja, du musst ja mal sehen, der Sensor mag der gleiche sein, aber trotzdem bekommst du ja Features hinzu. Wie zum Beispiel, du kannst jetzt Videos in HDR aufnehmen und Videos in 4K mit 100 FPS. Das ging ja vorher nicht.
Ja, aber in der Zeitlupe. Also ansonsten kannst du
genau.
4K 60 ist ja im Prinzip auch gleich geblieben. Das ist ja das, was die 3 Pro auch konnte, ne, Jan? Die kannte auch 4K 60. Mhm. Und jetzt ist die Zeitlupe mit 100 FPS hinzugekommen. Ja, also wäre jetzt für mich irgendwie auch kein Kaufargument. Aber wenn ich jetzt ein Foto ausdrucken möchte auf A2, also wirklich das als Fotobasis nutze, freue ich mich natürlich über größere Sensortypen. Aber dann muss ich wahrscheinlich dann die Mavic 3 kaufen, ne? Also dann muss ich vielleicht einfach tiefer in die Tasche greifen, was ich nicht möchte aus verschiedenen Gründen. Also ich möchte vor allen Dingen eine leichte Drohne haben, die unter 250 Gramm wiegt und die mit einem großen Sensor. Aber ich glaube, da muss ich noch ein paar Jahre warten. Das gibt es irgendwie dieses Mal nicht. Hm.
Es muss ja immer noch Abstufungen geben, ne, zu den Drohnen nach oben in den höheren Kategorien. Was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, und ich glaube, das kann die Mini 3 nicht, die kann nämlich ihre Kamera drehen um 90 Grad, sodass du nativ hochkant filmen kannst. Jan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das kann deine noch nicht, richtig?
Ich korrigiere, denn du liegst falsch. Das kann die auch schon.
Okay.
Ja, das ist eins tatsächlich der großen Argumente für die Mini 3 Pro, beziehungsweise für die Mini 3 Serie. Das können nämlich die normale und die Pro auch. Also ich weiß nicht, die Pro und die Mini 3 unterscheiden sich gar nicht so großartig, außer die Hinderniserkennung von hinten und ein paar Software-Features, wie zum Beispiel Mastershots. Also von daher, ansonsten sind die relativ ähnlich, was die Features angeht.
Jan, wie wichtig ist denn für dich dieses Feature für Social Media hochkant filmen zu können?
Also ich filme nicht für Social Media, ich mache das tatsächlich ausschließlich für mich oder für die Familie, sagen wir so. Für Instagram würde ich es nicht machen, da ist ja eigentlich das Hochformat King. Wenn überhaupt, würde ich bei YouTube hochladen und das macht man dann wiederum im Querformat, wenn man also nicht gerade Shorts machen möchte, genau. Und Shorts würde ich nicht machen, weil wenn möchte ich ja einen kurzen Film oder sowas gerne präsentieren, also was, wo die Arbeit ein wenig deutlich wird und zeigen mehr oder weniger, was ich geschaffen habe. Dafür ist mir ein Short zu wenig. Und außerdem ist meine Auflösung, das ist Quatsch, Entschuldigung, man ist nicht in der Auflösung limitiert. Das ist nämlich der Clou dahinter. Die R3, die ist in der Auflösung limitiert. Die kann nämlich nicht ihren Gimbal drehen. Das kann nämlich nur die Mini 3 Serie, die kann hochkant in 4K aufnehmen.
Ja, scheint einen Markt dafür zu geben. Also für mich war es kein Kaufargument, warum ich jetzt gesagt habe, ich muss die unbedingt haben. Was ich cool finde, also vieles, was jetzt über diese Hindernissensoren hinausgeht, ist ja tatsächlich Software, ne, was sich jetzt getan hat und was DJI weiterentwickelt hat. Da gibt es so nette Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass mir beim Landen, wenn ich senkrecht nach unten gehe, ein virtueller Schatten angezeigt wird der Drohne und ich sehe dann im Prinzip besser, wo sie landet, wenn ich sie irgendwo hin platzieren möchte. Da wurde als Beispiel genannt, wenn man auf einem Boot landen möchte, damit man nicht ins Wasser fällt. das sind so nette Gimmicks, dass man so einen virtuellen Schatten hat. Es gibt Advanced Return to Home, das soll jetzt ein bisschen schlauer gestaltet sein und man hat wohl auf dem Display, sieht man dann in grün eingezeichnet die Flugroute, die die Drohne beim Return to Home wählt und dann kann man halt auch noch, was Höhe angeht, eingreifen und hat vielleicht ein bisschen bessere Kontrolle. Das finde ich ganz nett. Ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, aber ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Und was ich aber spannend finde, und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ist die Dual ISO-Funktion und da hat man wohl ein bisschen daran gearbeitet, dass die Drohne in schlechten Lichtverhältnissen ein rauscharmeres Bild hinbekommt. Das hat man bei der R3 ja auch schon versprochen, weil ja auch da der kleinere Sensor verbaut ist und war klar, dass man dann auch sagen muss, dass die Drohne trotzdem softwaretechnisch das ausgleichen kann. Das gucken wir uns dann mal in der Praxis an, ob das tatsächlich auch so ist. Nachtaufnahmen, Marvin, bist du auch schon irgendwie so in Dämmerung geflogen, ne? Ich weiß nicht, kranker Kirmes, du hast ja auch schon so ein paar Aufnahmen gemacht. Ist das für dich eine wichtige Funktion, dass die in schlechten Lichtverhältnissen gut performt?
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Je dunkler es wird, desto rauschiger und pixeliger wird das Bild. Dämmerung bin ich noch dabei, bei Dunkelheit wäre ich, glaube ich, eher raus, weil das... weiß ich, das lohnt sich, glaube ich, nicht so 100%. Zumindest bei mir nicht.
Das wird sie ja nicht können, glaube ich. Aber ich erinnere mich dann an einen legendären Flug an Landstrop Hawaii. Das müssen wir vielleicht nochmal wiederholen.
Langzeitbelichtung.
Da haben wir irgendwie versucht, Langzeitbelichtung zu machen. Das ist, glaube ich, noch, da müssen wir noch ein bisschen üben, bis wir das richtig gut hinkriegen. Aber wäre mal eine spannende Geschichte. Bist du, Jan, schon mal bei Dunkelheit oder bei ziemlicher Dämmerung geflogen?
Die Gelegenheit hat sich für mich noch nicht ergeben. Nein, ich habe es aber auf jeden Fall vor. Ich glaube, der Herbst ist dafür eine ziemlich gute Saison, weil die Sonnenuntergänge so schön rot-gold sind. Ich habe es auf jeden Fall vor in den nächsten Wochen.
Ja, genau. Man darf halt auch nicht vergessen, weil viele sagen, ja, jetzt geht so langsam die Drohnenflugzeit zu Ende, weil irgendwie der Sommer zu Ende ist, aber auch im Herbst oder im Winter. Gerade wenn die Sonne etwas eher untergeht oder auch morgens, wenn man gerne früh aufsteht, kann man natürlich auch in den Sonnenaufgang reinfliegen. Da gibt es halt schon sehr schöne Lichtverhältnisse oft. Und da kann man dann schon von einer Drohne profitieren, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen etwas besser ist. Was neu ist, ist, dass man im Nachtmodus Slow-Mos machen kann. Das schließt sich jetzt so ein bisschen an. Ich habe bisher selten Nachtaufnahmen gemacht, aber Slow-Motion-Aufnahmen waren nachts eigentlich nicht möglich, weil die total verrauscht waren und weil das einfach auch technisch nicht ging, weil ich glaube, die Rechenleistung bei der Drohne nicht da war. Das funktioniert aber jetzt. Und ein ganz spannendes Thema, auf das ich noch kurz euch mal ansprechen wollte, ist das Thema Wegpunkte. Ich habe mir das ja irgendwie immer gewünscht, mal mit Wegpunkten zu fliegen. Wir hatten noch mal eine Folge, Marvin, zum Thema Litchi, genau. Ist das, glaube ich. Ne? Das war so eine Software, so eine Drittanbieter-Software, die man installieren konnte. Die konnte dann eben auch Wegpunkte abfliegen. Heißt mit anderen Worten, ich bringe die Drohne in eine Position, setze mir eine Wegmarke, fliege ein Stück weiter, setze eine neue Wegmarke und so kann ich eine Strecke definieren, die danach die Drohne automatisiert abfliegt und ich kann diese Wegpunkte speichern. Und kann dann Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter immer die gleiche Strecke abfliegen und kann dann da auch ganz lustige Drohnenaufnahmen draus machen oder für Baufortschritte ist das zum Beispiel auch eine ideale Funktion. Aber man kann auch tolle Landschaftsaufnahmen damit machen. Hast du dich schon mal mit der Funktion beschäftigt, Jan, oder ist das für dich nicht so wichtig?
Da ich vom FPV komme, bin ich eigentlich, was meinen Feature-Bedarf angeht, relativ einfach zufriedenzustellen und deswegen hat mich das nie irgendwie, ich habe es nie vermisst. Ich habe mir meinen Pfad gesucht, den bin ich lang geflogen und ansonsten habe ich ihn während des Fluges gefunden. Also wie es halt beim FPV so ist, ne? Man fliegt und dann merkt man, okay, da geht's lang und so habe ich es tatsächlich auch dann mit der DJI gehandhabt.
Marvin, du bist doch schon mal so ein Feld abgeflogen, wo irgendwie ein Logo irgendwie, war das ein Maisfeld oder ein Weizenfeld? War das das Logo von, lass mich überlegen,
vom BVB?
Nicht von einem Arbeitgeber, sondern vom BVB. Genau. Da wäre das natürlich auch ganz cool, das vielleicht so im Wochenrhythmus mal abzufliegen und zu gucken, wie sich so eine Fläche dann verändert, ne?
Das wäre tatsächlich perfekt. Also dieses BVB-Logo hat es nur einmal und nie wieder gegeben. Das wäre natürlich perfekt gewesen, ne? Wenn man das so schön über die Jahreszeiten begleitet hätte von der Aussaat. Dann haben sie irgendwann die Konturen nachgezogen und irgendwann blüht das Ganze und irgendwann ist es auch nochmal verblüht. Und wenn man das alles im Wegpunkten festgemacht hätte, hätte man hinter das schön zusammenschneiden können, dass man wirklich die gleichen Aufnahmen, die gleichen Fotos, die gleichen Videos immer aus dem perfekt gleichen Winkel machen könnte und das dann halt so ja, schön überblenden könnte. Das wäre natürlich prädestiniert dafür, ne?
Ja, mein Nachbar ist Schalke-Fan. Ich sehe hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, auf eine Schalke-Fahne. Ich könnte ihn ja mal fragen, ob er vielleicht auf seinem Rasen irgendwas mal aussäen möchte. Ich würde das dann mit der Drohne und den Wegpunkten verfolgen.
Das wäre doch eine Idee.
Jo, was auch ganz spannend ist, ist, dass die Akkus, die in die 4 Pro reinpassen, die gleichen sind, die in die 3 Pro reinpassen. Das erklärt auch so ein bisschen, warum die Flugzeit sehr vergleichbar ist. Es sind einfach die gleichen Akkus. Das ist eine gute Nachricht, wenn man von der 3 Pro auf die 4 Pro, wenn man sich dann auch noch die 4 Pro kaufen möchte. Ich würde aber dich mal fragen, Jan, du hast ja die 3 Pro. Siehst du denn jetzt, wenn du die Specs der 4 Pro kennst, Bedarf zu wechseln?
Ganz kurz und knackig, nein. Die deckt meine Bedarfe, weckt natürlich durch die durch den grünen Weg auf der Fernbedienung beim Return to Home irgendwie einen kindlichen Reiz, das will ich haben. Aber rein rational, nein.
Ja, Marvin, dir muss ich die Frage ja ohnehin stellen. Du hast ja bei der R3 schon gezögert und hast gesagt, ich warte mal ab, bis die Mini 4 Pro rauskommt, weil du ja auch auf der Suche nach was Neuem bist. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich weiß, dass du gerade ganz andere Sachen, große Sachen planst und wahrscheinlich das Geld gerade in andere Dinge verplanst. Aber was wäre denn jetzt deine Drohne, die du dir kaufen würdest? Eher die R3 oder eher die Mini 4 Pro?
Ich tendiere tatsächlich doch eher zur Mini 4 Pro. Also wenn, dann natürlich auch nur mit der großen Fernbedienung und der Fly More Combo. Ja, es ist für mich gerade irgendwie das beste Paket, ne? Weil du bist unter 250 Gramm, du hast alle Features, du hast eine ziemlich gute Kamera, natürlich geht immer besser, die anderen Modelle sind hier und da nochmal einen Tick besser, aber das ist so irgendwie das Große und Ganze, ne? Du kannst hochkant filmen, du kannst schnell mit deine Shots machen, bist sogar ein bisschen flexibel, musst dir keine Sorgen machen, dass du Hindernisse hast, dass du irgendwo was triffst. Also ich finde das doch durchaus sehr spannend.
Ja, und wir sollten uns auf jeden Fall auch nochmal die Preise angucken, was die 4 Pro kostet. Hast du noch im Kopf, Jan, was du für die 3 Pro bezahlt hast?
Gute Frage. Ich glaube, irgendwas...
Sonst sage ich es auch. Ich habe es nämlich auf.
Bitte.
Also aktuell, das war wahrscheinlich auch anders, die haben wahrscheinlich die Preise angepasst, kann man die Mini 3 Pro für 749 kaufen und die Mini 4 Pro für 799. Also es sind 50 Euro Unterschied. Wer eine sehr alte oder gar keine hatte, würde ich auf jeden Fall sagen, nimmt die 4 Pro. Ja, die 50 Euro, die sind gut investiert. Aber wie du schon sagst, ne, wenn du die 3 Pro hast, dann überlegt man natürlich, ob sich die Anschaffung lohnt. Dann gibt es noch die 4 Pro mit der RC2-Fernsteuerung. Also normal ist ja die normale Fernsteuerung dabei, die ohne Display, ne, wo man oben sein Smartphone einspannen muss. Und mit der RC2-Fernsteuerung mit eingebautem Display sind wir bei 999 Euro. Und da wir alle ein bisschen länger als nur die 34 Minuten fliegen wollen, lohnt sich dann natürlich auch das Fly More Combo. Und da sind wir dann schon bei 1129 Euro.
Ja, es gibt 1129, genau. Ja, es gibt auch einen etwas größeren Akku, der ist aber natürlich wieder nicht für den europäischen Markt bestimmt, weil wir dann über den 250 Gramm landen. Also da bin ich gar nicht sicher, ob der überhaupt hier reinpasst, also reinpassen wir da schon, also ob der nicht softwareseitig dann auch irgendwie blockiert wird oder gedrosselt wird, das kann ich mir vorstellen.
Blockiert wahrscheinlich.
Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, da irgendwie dran rumzubasteln. Ja, was hat sie noch neu? Wir haben irgendwie eine neue Version von OcuSync, das heißt eine noch stabilere Übertragungsqualität. Heißt natürlich nicht, dass wir weiter wegfliegen können, aber dass die Drohne im Optimalfall besser zurückkommt. Denn ich weiß nicht, wie euch das geht. Habt ihr Probleme mit Flyaways? Ich habe ja immer mal, ich hatte mit jeder Drohne immer mal wieder so Flyaway-Probleme. Gestern noch mit dem anderen Jan gesprochen, der jetzt gerade mit seiner 3 Pro auch nochmal irgendwie ein Flyaway hatte. Hast du das auch schon mal beobachtet, Jan, dass die Drohne irgendwie abhandengekommen ist und die Funkverbindung weg war, oder bist du da immer safe gewesen?
Ich bin immer safe gewesen, das liegt aber daran, dass ich nie super weit weggeflogen bin.
Weil du im Garten die Aufnahmen von deinen Verwandten machst, so wie ich das eben rausgehört habe.
Ihr wisst ja nicht, wie groß der Garten ist. aber ich bin nie irgendwie so über 3 Kilometer. Also ich habe meinen Spot am Feld und dann fliege ich bis zum nächsten Dorf. Und das mache ich immer, ob das jetzt mit der DJI oder mit der FPV-Drohne ist, das ist immer so für mich die Marke bis dahin und dann bin ich sicher. Dann weiß ich, der Akku hält's durch, wenn Gegenwind ist. Und ja, von daher, da bin ich ängstlich.
Ja, ich würde schon fast sagen mutig, oder du musst ja gute Augen haben, weil wir ja nur auf Sichtkontakt fliegen dürfen. Aber wenn du einen Spotter hast und der Spotter das sehen kann, oder die Spotterin in dem Fall, und die Drohne noch im Blick hat, dann ist das ja in Ordnung. Sie gute Augen.
Ja, sie hat ein Fernglas.
Ah, okay. Da sollte man vielleicht nochmal eine neue Folge zu machen. Ich glaube, das muss mit bloßem Auge gehen, oder?
Ah, schwierig.
Ja, die kommen ja zum Einsatz.
Ja. Okay. Ich glaube, wir sollten dieses Thema hier lieber nicht vertiefen.
Ich bin außerhalb der EU, muss ich dazu sagen.
System gedribbelt.
Ach so, ja, stimmt.
Zu dem Gimbal-Schutz können wir noch ganz kurz sagen, das wurde auch ein bisschen überarbeitet. Bisher wurde immer nur die Kamera quasi eingefasst von dem Schutz und jetzt sind auch oben die beiden Sensoren mit abgedeckt. Und in den Videos haben wir das gesehen, das ist sehr einfach, die anzulegen und zu entfernen. Also das ist wirklich nur so ein Klick und dann ist es drauf, ohne dass man vorher sich um den Gimbal Sorgen macht.
Marvin, das war noch nie einfach.
Ja.
Die haben uns immer wieder versprochen, dass es einfach ist. Ich habe noch nie einen Gimbal-Schutz einfach anbringen können.
Immer eine Friemelei.
Und da gibt es ja die Dolls. Ja, das ist immer Friemelei. Das war bei der Mavic 3, war das Hölle. Da hat es ja irgendwie so ein Korsett, was du dann irgendwie drumherum anlegen musstest. Bei den ersten Mavic-Serien war das auch ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Da hast du irgendwie immer die Kamera verschoben und dann saß die da so quer drin und war auf Spannung, wenn du nicht aufgepasst hast. Das ist echt wirklich schlimm. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob das diesmal besser ist. Aber ich werde berichten. Ich habe es ja irgendwann bald da.
Dann machen wir wieder den großen Praxistest.
Dann machen wir den großen Praxistest, genau. Dann fliegen wir mal wieder draußen und machen wieder draußen eine Live-Folge. Jetzt würde ich aber gern von euch nochmal hören, kaufen oder nicht kaufen? Und was, wenn nicht kaufen, was ist die Alternative für jemanden, der jetzt einsteigen möchte mit einer kleinen Drohne unter 250 Gramm?
Boah, schwierig. Also wie gesagt, wenn es wirklich neu wäre und man möchte da Geld investieren, würde ich sagen Mini 4 Pro, weil die 50 Euro Unterschied ist, glaube ich, gut investiert. Wenn man jetzt nicht den vollen Preis ausgeben möchte, macht wahrscheinlich auch eine gebrauchte Mini 3 Sinn. Vielleicht sogar eine Mini 2, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte. Also wir sprechen da gerne von der perfekten Einsteiger-Drohne, um in den Markt reinzukommen. Ich glaube, die Miniserie ist und bleibt dafür prädestiniert, um Fuß zu fassen auf den Drohnenmarkt. Und dann kann man immer noch mal gucken, Was gibt es da oben? Was fliegt noch weiter oben? Da fliegt noch eine R, da fliegt noch eine Pro-Serie, die gucke ich mir doch auch mal an.
Also ich würde erstmal bei Marvin wieder unterschreiben. Ich würde sagen, die 50 Euro mehr auf jeden Fall ist für mich nicht unbedingt ein Verkaufsargument oder ein Kaufargument, denn ich hätte mir gewünscht, dass ich meine Fernbedienung weiter verbinden kann. Dann wäre das für mich die 799 Euro ein No-Brainer gewesen. Also dann hätte ich eher gesagt, okay, aber die Fernbedienung dann nochmal dazu holen. Ich bin jetzt die mit dem Touchscreen gewohnt und würde also entsprechend keine andere mehr haben wollen, bevor ich dann da mit dem Handy rumfummel. Da habe ich Reviews gesehen oder gelesen. Das ist immer ein großer Kritikpunkt gewesen. Und alle waren begeistert von der, wie heißt sie denn? DJI RC, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, dank OcuSync 4 darf ich mich da leider nicht drüber freuen. Sonst hätte ich wahrscheinlich über kurz oder lang sogar zugeschlagen. Einfach um die Features mal zu sehen. Aber für einen Einsteiger würde ich jetzt sagen, schaue mal auf Kleinanzeigen. Ich denke mal, in 2-3 Wochen wird der Markt überflutet sein mit gebrauchten 3 Pros von den Sofortumsteigern und Impulskäufern.
Ja, cool. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Warten wir mal ab, was da so ankommt. Und wir halten euch auf dem Laufenden und schreibt uns gerne auch mal, was ihr so für von der neuen Mini 4 Pro haltet und ob ihr glaubt, dass sie jetzt der neue Bestseller wird. Marvin, ich glaube, wir sind so ansonsten für heute am Ende, oder?
Ich glaube, wir sind durch. Jan, wie sieht das aus? Können wir für dich noch Werbung machen? Kann man dich irgendwo finden auf YouTube, Instagram?
Wie ich schon gesagt habe, ich mache das zu einem Großteil für mich. Also nein.
Alles privat. Ja. Na gut. Dann verweisen wir auf unserem Kanal, den Copter-Kumpels-Kanal auf Instagram. Dort freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Likes und Sternchen in eurem Podcast-Player. Und wir hoffen, euch hat die Folge hier gefallen mit unserem Gast, mit dem Jan, dem Frank und mit mir. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war Copter-Kumpels, der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.